those who are yet to be convinced that banning is a good thing should open their minds and their hearts. Let's receive the information that has been given to us. Not only does it have harmful effects, it is inconsistent with the provisions of our constitution.
Genitalverstümmelungen sind nicht nur eine Körperverletzung, sagt diese Frau, sondern sie sind auch verfassungswidrig. Und die, die davon erst überzeugt werden mussten, dass ein Verbot eine gute Sache ist, die sollen sich das bitte immer wieder vor Augen führen. Die Erleichterung darüber, dass sich das Parlament im westafrikanischen Gambia diesen Montag tatsächlich mehrheitlich dafür ausgesprochen hat, die Beschneidung von Mädchen und Frauen nicht wieder zu legalisieren, die ist dieser Frau deutlich anzuhören. Über Monate sah das nämlich durchaus so aus, als würde Gambia als erstes Land der Welt die Genitalverstümmelung wieder als akzeptierte Praxis zulassen, nachdem es diese ja erst 2015 verboten hatte. Bis zur dritten und letzten Lesung hatte es das neue Gesetz, das einige Abgeordnete initiiert hatten, schon geschafft. Doch die monatelange Arbeit vieler Frauen und Aktivistinnen, die hat sich gelohnt. Der Entwurf, der ist vom Tisch.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und in Gambia unterwegs war unsere Reporterin Sira Thierry. Mit Unterstützung des Pulitzer Centers konnte sie mehrmals in den letzten Monaten ins Land reisen und Frauen begleiten, die mit ihrer Arbeit mit dazu beigetragen haben, das Gesetz zur Legalisierung von Genitalverstümmelungen zu verhindern.
Ich musste so viel Leid ertragen, weil ich beschnitten bin. Ich hatte 6 Töchter, aber nur 3 von ihnen leben heute noch. Niemals werde ich vergessen, was uns angetan wurde, bis zum Tage, an dem ich sterbe.
Mit festem Griff umklammert Marie ihr schwarzes Mikrofon. Ihre Stimme ist stark und entschieden. Lange hat sie auf diesen Tag gewartet. Neben ihr sitzen Freundinnen und Kolleginnen, Frauen, die wie sie aus ganz Gambia angereist sind, um ihre Geschichte zu teilen. Einige von ihnen nicken, während Marie spricht, andere schütteln fassungslos den Kopf. Eine Frau rührt sich schon seit einer Weile nicht mehr, die Stirn auf dem Tisch vor ihr, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
Sie beschneiden unsere Babys eine Woche nach der Geburt. Wir Mütter müssen das Messer kaufen und dann unsere neugeborene Tochter mit aller Gewalt festhalten, damit die Cutterin ihren Job erledigen kann. Danach blutet das Kind so sehr aus ihrer Vagina. Das Blut strömt einfach so heraus, von morgens bis abends. Und wir schauen zu, wie es leidet.
Maries Oberkörper zittert vor Wut. Die etwa 50-jährige Frau trägt ein schwarzes Samtkleid. Ihre Haare sind streng unter dem gleichfarbigen Kopftuch verdeckt. An ihrem Arm hängen 3 goldene Bänder, mit denen sie immer wieder auf den Tisch schlägt, während sie spricht. Sie versucht, nicht laut zu werden, doch am liebsten würde sie brüllen.
Und wenn das Kind dann älter wird und selbst Kinder hat, dann ist sie richtig ruiniert. Dann nässt sie sich ein, weil zu viel abgeschnitten wurde. Das ging uns allen hier so, allen hier im Raum. Und warum? Damit Frauen leiden. Der Ehemann benutzt dich wie ein Tier. Dabei hat er keine Ahnung, wie man Frauen befriedigt. Denn die Teile, die dafür sorgen, dass auch Frauen schöne Gefühle haben können, habt ihr abgeschnitten. Also liegst du einfach nur da unter deinem Mann wie ein Sack Nüsse. Wir haben Frauen die Fröhlichkeit genommen. Das Glück der Frauen habt ihr zerstört.
Marie gegenüber sitzen 10 Männer. Einige hören angeregt zu, schreiben Notizen in einen Blog, um sich später an jedes Detail der Sitzung erinnern zu können. Andere spielen am Smartphone, wackeln mit dem Stuhl oder flüstern dem Nachbarn grinsend ins Ohr. Das hier ist eine Sitzung des Gesundheits- und Frauenkomitees im gambischen Parlament. Wenige Wochen vor der Abstimmung über ein neues Gesetz, das es wieder legalisieren sollte, Mädchen ohne Einwilligung ihre Genitalien abzuschneiden. Meist von Cutterinnen, die von der weiblichen Anatomie und Medizin wenig Ahnung haben.
Gott sagt, dass Frauen, die nicht beschnitten sind, dreckige Frauen sind. Das sagen die Leute. Also frage ich mich, stimmt das oder nicht? Erklärt mir bitte, ob das stimmt.
Der Mann, der das wissen will, ist Abgeordneter. Er ist Mitte 30 und trägt eine große, dunkle Sonnenbrille. Nicht ein einziges Mal hat er den Frauen heute direkt in die Augen geschaut. Ein weiterer Abgeordneter hat eine andere Frage.
Die andere Gruppe von Frauen sagt, dass ihr Lügen verbreitet. Sie sagen, dass sie auch beschnitten sind und keine Schwierigkeiten bei der Geburt haben, dass sie einen Orgasmus bekommen, Sex genießen. Aber ihr sagt, das stimmt nicht. Wie denkt ihr, wie kann man damit am besten umgehen?
Entsetzen auf Seite der Frauen. Seit 3 Stunden klagen sie über das Leid, das sie erlitten haben, über die Konsequenzen, mit denen sie auch heute, viele Jahre später, noch leben müssen. Sie haben sich zusammengetan, um die meist männlichen Abgeordneten aufzuklären. Denn viele von ihnen wissen wenig über die Praxis, obwohl sie diejenigen sind, die nationale Gesetze darüber erlassen. Die Vereinten Nationen klassifizieren die weibliche Genitalverstümmelung als einen deutlichen Verstoß gegen die Menschenrechte. Viele Frauen leiden ein Leben lang an Infektionen. Sie können aufgrund des vernarbten Gewebes nicht mehr natürlich gebären oder werden unfruchtbar. Dazu HIV-Infektionen durch verunreinigte Messer, Schmerzen, nicht nur beim Sex, und psychologische Probleme. Studien zeigen, dass in Ländern, in denen die Genitalverstümmelung praktiziert wird, sie eine der häufigsten Todesursachen bei Mädchen ist. Trotzdem ist die Praxis seit vielen Generationen fest in der Kultur und der Religion des Landes verankert. Vor allem der soziale und religiöse Druck sowie der Glaube daran, sich so vor Infektionen und ungewollten Schwangerschaften zu schützen, führen dazu, dass über 75% der Mädchen und Frauen in Gambia beschnitten sind. Trotz eines Verbotes, das vor rund einem Jahrzehnt in Kraft getreten ist.
Allein die Tatsache, dass wir überhaupt noch darüber sprechen müssen, bricht mir das Herz. Es zeigt, dass noch so viel Arbeit zu tun ist. Durch unsere Treffen mit den Abgeordneten und den Dorfgemeinschaften merken wir, wie viele Leute immer noch denken, dass die Genitalverstümmelung etwas Gutes ist. Aber am Ende des Tages ist es einfach nur wichtig, dass das Thema internationale Aufmerksamkeit bekommt. Es geht um so viel mehr als nur Gambia.
Jaha Dukure und ihr Team sind auf dem Weg in ein kleines Dorf, etwa 1 Autostunde außerhalb der Hauptstadt Banjul. Die langen Haare der Mitte-30-Jährigen sind geflochten. Sie trägt ein rosa Jackett, ihre Lippen glänzen vom Lipgloss. Fast jeden Tag fahren sie und ihr Team in einem pinken Bus durchs Land, um die Bevölkerung aufzuklären und Falschinformationen zu bekämpfen. Im Schatten eines großen Baums auf dem Schulgelände der Dorfgemeinschaft haben sich Schülerinnen und Mütter versammelt. Sie sitzen dicht nebeneinander auf Holzbänken und Plastikstühlen. Der Andrang ist groß. Rund 50 Leute sind hier, um mit Jaha und ihrem Team über die Genitalverstümmelung zu diskutieren. Den Anfang macht eine 13-jährige Schülerin in weiß-grüner Uniform.
Ihr sagt, dass die Genitalverstümmelung nicht der beste Weg ist, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Ich kenne Mädchen, die beschnitten sind und trotzdem schwanger wurden. Ihr versucht, uns von dieser Praxis abzubringen. Hast du eine andere Idee, wie wir Schwangerschaften verhindern können? In unserer Gemeinschaft hier glauben wir nämlich daran, dass es der beste Weg ist, um nicht vor der Ehe schwanger zu werden.
Jaha steht auf und stellt sich direkt vor das Mädchen. Ihr Blick ist sanft. Auch sie hat früher daran geglaubt.
Alle Mädchen in der Gemeinschaft, aus der ich komme, sind beschnitten. Und trotzdem gibt es ungewollte Schwangerschaften. Worauf es meiner Meinung nach stattdessen ankommt, ist, dass ihr euren Wert als junge Frauen kennt. Und dass euch bewusst ist, dass wenn ihr als Schulkinder schwanger werdet, eure Bildung wahrscheinlich vorbei sein wird. Beschnitten zu sein, verhindert keine Schwangerschaft. Das stimmt einfach nicht. Habt ihr das verstanden?
Dann meldet sich ein Vater aus der letzten Reihe.
Ich bin bereit fürs Gefängnis. Schickt mich ruhig in den Knast. Ich werde keine Praxis beenden, die schon meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter praktiziert haben. Ich werde niemals aufhören, egal was passiert. Gambia ist ein friedliches Land. Wir sollten also eher dafür sorgen, dass wir friedlich bleiben und kein Konflikt deswegen ausbricht. Lass doch diejenigen, die es machen wollen, in Ruhe. Nichts, was du jemals sagst, wird uns überzeugen. Nichts auf dieser Welt kann uns dazu bringen, mit der Beschneidung aufzuhören.
Oft sind es Missverständnisse und Unwissen, die dazu beitragen, dass viele Menschen in Gambia noch immer an der weiblichen Beschneidung festhalten. Doch auch die Angst davor, dass Frauen ihre Sexualität frei ausleben könnten und der Glaube daran, dass die weibliche Beschneidung vom Koran vorgeschrieben werden, spielen beim Festhalten an dieser Praxis eine Rolle. Dabei gibt es keinen religiösen Text, der Beschneidungen befürwortet. Jaha lehnt ihren Kopf an die kühle Fensterscheibe. Seit Jahren schon klären sie und ihr Team auf, sprechen fast täglich mit Leuten, die sie als Lügner beschimpfen. Etliche Hasskommentare im Internet, ihre drei Kinder hat sie mittlerweile im benachbarten Senegal ins Internat geschickt. Vor Sorge um Anfeindungen gegen sie und ihre Familie. Sie selbst musste kurzfristig in eine neue Wohnung umziehen, mit bewaffnetem Sicherheitspersonal am Eingang der Wohnanlage.
These are our people.
Diese Leute gehören zu uns und unserem Land. Und wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir das aushalten und damit umgehen können. Das hier ist keine schöne Arbeit, nein, das ist schmutzige Arbeit. Aber so schwer sie auch ist, jemand muss sie tun.
Vor rund 10 Jahren wurde die Genitalverstümmelung in Gambia verboten. Trotzdem ist bisher noch nie jemand für das Ausüben dieser Praxis verhaftet worden. Im letzten Sommer gab es erstmals 2 Anzeigen gegen Katharin, dann einen riesigen Shitstorm von Imamen und konservativen Abgeordneten gegen das Verbot. Dazu Proteste vor der Nationalversammlung für die Praxis. Kurze Zeit später dann der Gesetzentwurf, um die Beschneidung wieder zu legalisieren. Denn die Tatsache, dass etwa eine Katharin für diese tief in der Gesellschaft verankerte kulturelle und religiöse Praxis im Gefängnis landen könnte, ist für viele Menschen in Gambia unbegreiflich.
Das ist eine Verschwörung des Westens gegen Afrika, gegen die Menschen, die an Kultur, Religion und unsere Werte glauben.
Sagt Alma Medjiba. Er ist Abgeordneter im Parlament und hat den inzwischen abgelehnten Gesetzentwurf initiiert.
Wenn heute ein kleines Mädchen geboren wird, bekommt sie Ohrringe, die Haare dürfen geschnitten werden, sie darf sogar zur Schule. Alles, was religiös ist, alles, was kulturell ist, alles, woran wir als Muslime glauben, ist gut. Beschneidung ist gut und im Interesse von uns allen als Muslime. Wenn ein Mädchen beschnitten ist, ist es islamisch. Es respektiert traditionelle kulturelle Werte und sie wird von der Gesellschaft geachtet. Sie lernt dadurch unsere Sitten und Moral.
Ich würde ihn am liebsten für diesen ganzen Blödsinn schlagen. Er ist keine Frau. Er ist ein Mann. Er hat keine Ahnung, womit wir uns rumplagen müssen.
Sagt Seisi, Jahas Kollegin. Alle Frauen im Team sind beschnitten. Für sie ist der Kampf gegen Genitalverstümmelung auch ein persönlicher. Für Selbstbestimmung in einer Zeit, in der Frauenrechte weltweit unter Beschuss geraten. Als Jaha 15 war, musste sie ihren Cousin heiraten. Erst in der Hochzeitsnacht fand sie heraus, dass sie als Baby zugenäht wurde. Im Krankenhaus schnitt man sie wieder auf. Noch in derselben Nacht musste sie mehrfach Geschlechtsverkehr haben, damit die Öffnung nicht wieder zuwächst.
For the Gambia, our homeland, we strive and pray that all may live in unity, freedom
and peace in peace.
Everybody come, let's dialogue, let's discuss, let's empty my genital mutilation.
Wir sind in einem kleinen Musikstudio in der Hauptstadt Banjul. Jaha und ihr Team haben bekannte lokale Musiker beauftragt, einen Song über die Genitalverstümmelung zu schreiben, gesungen von Männern. Das Studio ist dunkel, nur ein Computerbildschirm bringt die Gesichter der Band zum Leuchten. Tanzend präsentieren sie ihren neuen Song, der bald im ganzen Land gespielt werden soll.
For a future free from FGM, where love and understanding hold.
I love it. I mean, I think what I love the most is the fact that you guys touched on all the local languages.
Ich finde es echt super, dass ihr alle lokalen Sprachen mit eingebaut habt. Fulani, Mandinka, Wolof. Es zeigt, dass die Genitalverstümmelung kein ethnisches Problem ist, sondern etwas, das ganz Gambia betrifft. Es appelliert wirklich an die Menschlichkeit der Leute. Die Message ist nicht einfach, dass die Genitalverstümmelung schlecht ist, sondern dass wir darüber gemeinsam sprechen müssen. Dass es hier um unsere Schwester geht, um unsere Mütter und Töchter. Es geht darum, was für ein Land wir sein wollen.
You know, it's who we are as a country.
Ein Land, das die Rechte und die Gesundheit von Mädchen und Frauen schützen will. Das zeigt zumindest das Ergebnis der Abstimmung diesen Montag im Parlament. Die große Mehrheit der Abgeordneten hat gegen den Entwurf gestimmt.
I am so happy and relieved
Ich glaube nicht, dass ich das Ergebnis schon richtig verdaut habe. Dass das etwas ist, wofür wir im Jahr 2024 tatsächlich noch kämpfen müssen. Die Abstimmung heute ist ein Sieg für uns gambische Frauen und Mädchen. Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte. Wir sind standhaft und setzen uns weiterhin für die zukünftigen Generationen Gambias ein.
Obwohl die Abstimmung ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Genitalverstümmelung ist, geht die Arbeit der Aktivistinnen weiter. Denn auch die letzten 10 Jahre, in denen es bereits ein Verbot gab, haben gezeigt, mit Gesetz oder ohne, die breite Bevölkerung muss überzeugt werden, damit Frauen und Mädchen in der Zukunft vor Beschneidungen wirklich sicher sind.
Das Parlament im westafrikanischen Gambia hat sich diesen Montag gegen die Aufhebung des Verbots von Genitalverstümmelungen positioniert. Das war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Bei einer ersten Abstimmung im März hatten sich nur 4 der 58 Mitglieder der Nationalversammlung für eine Beibehaltung des Verbots ausgesprochen. Da hat aber nun offenbar ein Gesinnungswandel stattgefunden, der ganz sicher auch der unermüdlichen Aufklärungsarbeit im Land zu verdanken ist. Aufklärungsarbeit, die auch Asia Abdulkadir, Koordinatorin der Kindernothilfe in Somalia, leistet. Schön, Frau Abdulkadir, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo.
Hallo.
Ja, vielleicht steigen wir mit Ihnen gleich mal persönlich ein. Wie ist das denn bei Ihnen dazu gekommen, dass Sie sich inzwischen schon viele Jahre für ein Ende der weiblichen Genitalverstümmelung einsetzen?
Gegen Mitte, Ende der 90er Jahren war Genitalverstümmelung in Deutschland ein großes Thema. Ich war da gerade eine junge Studentin in den Anfangsjahren an der Uni und plötzlich musste ich feststellen, dass in meinem Geburtsland sind sehr viele Frauen davon betroffen, sehr weit verbreitet. Und da war niemand, der mir erklären konnte, wie ist das möglich, dass niemand darüber redet, keiner davon weiß, ob wir als Frauen auch nicht wussten, ob wir betroffen sind oder nicht. Und ich habe an verschiedenen Türen geklopft und es war sehr schwierig, erstmal über das Thema zu reden. Und dann habe ich entschieden, darüber zu recherchieren, darüber zu arbeiten. So habe dann halt auch meinen Studiumsfokus in die Richtung gelenkt. So war die Anfangszeit meiner Arbeit zu diesem Thema.
Ihr Geburtsland ist Eritrea, richtig?
Genau.
Dann muss sie im Grunde genommen die Situation, wie sie sich jetzt ja in Gambia präsentiert hat, besonders frustrieren. Also wie erklären Sie sich so ein Rollback? Also warum gibt es da in diesem Land nach wie vor so viele Kräfte, die an dieser Praxis der Genitalverstümmelung, obwohl sie ja verboten ist, festhalten wollen oder sie auch wiederbeleben möchten?
Ja, ist schon sehr traurig, weil Gambia mir auch sehr am Herzen liegt. Das ist das erste Land, wo ich zu dem Thema gearbeitet habe, vor über 15 Jahren. Ich habe fast 8 Jahre zu dem Thema in Gambia gearbeitet und ich hatte damals sehr viele Fortschritte verzeichnet. Mein Eindruck scheint, ja, dass der religiöse Bewegung in aller Richtung sich sowieso in Westafrika ausbreiten. Also ob das jetzt die Islamisten sind oder christliche Fundamentalisten. Das kann ich mir nur damit erklären. Und das ist sehr frustrierend, wie Sie schon sagen, weil unsere Partnerschaft damals war beeindruckend, wie viele starke Frauen sich dafür eingesetzt haben und auch in der Lage waren, sogenannte Duty Bearers oder Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und sie auch dazu zu lenken, dass sie ein Gesetz erlassen.
Jetzt muss man sagen, war die Praxis in Gambia ja auch die letzten Jahre immer noch eine andere als die Gesetzeslage. Also Genitalverstümmelung wurde auch unter dem Verbot durchaus weiter praktiziert, genauso wie auch in anderen Ländern im westlichen und nordöstlichen Afrika, wo die Genitalverstümmelung weit verbreitet ist. Wie würden Sie die Lage beschreiben? Ist das vom Land zu Land ein wenig unterschiedlich oder doch sehr ähnlich? Gibt es in anderen Ländern auch zum Teil schon Verbote oder arbeitet man daran? Und woran liegt das überhaupt, dass diese Praxis in manchen Ländern in dieser Region zur Tradition gehört, aber dann in anderen überhaupt gar keine Rolle spielt?
Also man darf das, glaube ich, nicht so sehen. Natürlich gibt es in Afrika Länder, die dieses Thema überhaupt nicht kennen. Aber es gibt auch innerhalb eines Landes, wenn ich das Beispiel von Kenia nennen darf, es wird zum Beispiel bei den Maasaien und bei den Somalis in Kenia weiterhin praktiziert. Aber es gibt Ethnien, die das überhaupt nicht kennen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass es auch transnationale ethnische Verbindungen gibt, die dann bis zu der Verbreitung in den bestimmten Ländern dazu geführt haben konnten.
Sie sind ja Länderkoordinatorin der Kindernothilfe in Somalia. Dort sind nun besonders viele Frauen und Mädchen von Genitalverstümmelung betroffen. So viele wie in keinem anderen Land dieser Welt. 98% der Frauen sind es wohl. Was macht denn die spezifische Lage da vor Ort aus?
Es ist sehr schwierig zu sagen, dass es weiterhin noch 98% der Frauen betroffen sind, dass man keine Veränderungen verzeichnen kann. Es gibt sehr viele positive Beispiele, wo wir Veränderungen sehen. Aber weil das Thema so oft tabuisiert ist, müsste man immer wieder so daran arbeiten, die Strategie zu ändern. Wie kann man das erstmal enttabuisieren? Und in den letzten Jahren beobachten wir eine Einstellung der Menschen zur Praxis, ändert sich massiv. Ich glaube, eine große Mehrheit der Menschen, besonders in städtischen Regionen, setzen sich gegen die Beschneidung. Durch die Arbeit vor Ort merken wir, dass Raum geschaffen worden ist, für Betroffene auch die Verantwortlichen Rechenschaft zu ziehen. Junge Frauen, sehr, sehr junge Mädchen setzen sich teilweise hin und stellen sich gegen alten religiösen Führern und diskutieren mit ihnen und sagen ihnen, ihr seid dafür verantwortlich, dass wir mit vielen gesundheitlichen Problemen zu tun haben.
Frau Abdul-Kadir, Sie haben gerade gesagt, die Frauen und Betroffene setzen sich zur Wehr. Haben die denn da auch eine rechtliche Grundlage, jetzt am Beispiel Somalia zum Beispiel?
In Somaliland gibt es keine rechtliche Grundlage. Einer unserer größten Partner hat einen Gesetzentwurf geschrieben und diskutiert das mit dem Parlament. Es gibt hin und her und dann kommen halt andere Gegebenheiten wie Dürre oder Konflikten, die das einfach immer wieder dann dieses Thema in den Hintergrund rücken. Aber wie Sie schon vorhin gesagt haben, Gesetzlagen sind hilfreich, um man Verantwortlichen immer daran zu erinnern. Aber die wichtige Arbeit ist auch, dass man an Bewusstseinsänderung arbeitet, dass man alle Menschen mit einbezieht, um endgültig diese Praxis abzuschaffen.
Wir haben das eben im Feature gehört. Patriarchale Strukturen sind dafür mitverantwortlich, dass diese Praxis am Leben bleibt. Aber auch religiöse Aspekte spielen eine Rolle. Wo setzen Sie denn im Kampf gegen Genitalverstümmelung an? Und was können Sie als Teil einer NGO da ausrichten?
Ja, mit verstärkt mit Menschen arbeiten, sich solidarisieren. Also wir als Außenstehende können wir ja nur zuhören, was die Partner wollen, was Frauen und Menschenrechtler in dem Land möchten, wie sie die erreichen möchten. Unsere Anstrengungen verdoppeln für Mädchen und Frauen Raum schaffen, weil Genitalverstümmelung ist nur ein Aspekt der patriarchalen Struktur, die dafür sorgt, dass Geschlechterdiskriminierung sich manifestiert.
Welche Akteure müssen sich denn bewegen, damit sich etwas tut? Also was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Welche Rolle spielen Männer, wenn es darum geht, ein Verbot voranzutreiben? Welche die Frauen selber? Welche spielt die Politik? Haben Sie auch Beispiele von Ländern, wo das gut gelungen ist, die Genitalverstümmelung tatsächlich nachhaltig als Praxis zu beseitigen? Können Sie uns da mal einen Überblick geben?
Also ich glaube, es gibt keine einzige Lösung. Für jedes Land gibt es eine eigene Lösung, eigene Strategie. Aber insgesamt mit einer Gruppe zu arbeiten, nur mit Männern zu arbeiten, ist nachhaltig erwiesen worden, bringt gar nichts, weil viele Frauen auch hinter der Praxis stehen. Wir arbeiten mit jungen Menschen, also die später Eltern werden. Wir arbeiten mit Lehrern, mit Gesundheitsämtern oder Leute, die im Medizinbereich tätig sind. Gleichzeitig religiöse Führer und Politiker haben auch eine große Verantwortung. Deshalb, die Strategie kann nicht so sein, dass man sagt, okay, Männer sind das Problem und deshalb müssen wir dann nur mit Männern arbeiten. Also so arbeiten wir nicht.
Und das Land, ich hatte ja noch gefragt nach einem Beispiel, ob Ihnen ein Land einfällt, wo das schon ziemlich fortgeschritten ist. Wir haben über Gambia gesprochen, auch über Somalia. Fällt Ihnen noch ein Land ein, wo Sie sagen würden, da ist das gut gelungen?
Es gibt Länder, also in Eritrea ist das ja auch inzwischen verboten. Man weiß überhaupt nicht, was sich seitdem ergeben hat. Aber das ist halt auch ein Land im totalitären System, kann man sowieso nie rausfinden, abgesehen von den Berichten, dass die Regierung rausgibt. Aber es gab eine Analyse von UNICEF vor einigen Jahren, ich glaube 2005, die dann verzeichnet, dass in Kenia, Sierra Leone, Ägypten Rückgang verzeichnet wurde. Aber es gab keine Zahlen zum Beispiel, wie viele Frauen davon jetzt verschont bleiben von dieser Praxis. Und dann gibt es immer wieder religiöse Tendenzen, die das wieder nach vorne ziehen, also so Rückschritte dann immer verzeichnet werden. Aber gibt es auch so viele andere Probleme, die natürlich Frauenrechte in den Hintergrund drängen.
Ja, klar. Wie würden Sie das denn beurteilen, welche Wirkung das nun für die Region hat, dass Gambia sich nun doch klar gegen eine Aufhebung dieses Verbots positioniert hat? Wird das aus anderen Ländern beobachtet? Hat Gambia hier irgendeine Form von Vorbildcharakter oder ist da eigentlich jedes Land so für sich?
Ich denke schon, dass es sicherlich eine positive Auswirkung gibt. Ich habe beobachtet, dass Frauen aus Senegal solidarisch sich mit den Frauenrechtlerinnen in Gambia zusammengetan haben, weil die auch die Gefahr sehen, dass das immer auch über ein anderes Land überschwemmen kann. Besonders wenn die Länder im Westen von Afrika werden das sehr sicher sehr gut beobachtet haben.
Sagt Asia Abdulkadir, die sich als Koordinatorin der Kindernothilfe in Somalia auch gegen Genitalverstümmelung einsetzt. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Und das war die Weltzeit für heute. In der nächsten Woche, das kann ich schon mal sagen, werden wir uns hier im Podcast auf jeden Fall mit den anstehenden Wahlen in Venezuela beschäftigen und der Frage, ob es dort gelingen könnte, den unbeliebten Staatspräsidenten Nicolas Maduro zu ersetzen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und natürlich auch über Sternchen und Kommentare in den Podcatchern eurer Wahl. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und macht's gut.